Guten Abend, ihr Lieben. Ist laut genug hinten? Prima. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Es ist schön, dass wir wieder einen Abend haben, um vieles Interessante zu hören. Ich hoffe, dass es nicht langsam zu viel wird. Ich werde mich sehr bemühen, es nicht zu langatmig zu machen, dieses Lebensbild. Wenn man sich so intensiv mit einer Sache beschäftigt hat, da gerät man natürlich, ist man in Versuchung, so richtig viel reinzupacken. Aber ich werde mich bemühen. Wir singen zunächst einmal ein Lied. Haben Sie einen Wunsch? Sonst habe ich einen, aber Sie haben sicher auch einen Wunsch. Also, 265. Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen nur können wir gehen im grünen Liederbuch. Und die Frage, die sich mir dadurch stellt, ist, welchen Weg ich gehe. Heute Morgen erinnern wir uns noch, über was haben wir was gehört? Über welchen Psalm? Psalm 1. Und über Psalm 1 können wir auch schreiben, wir haben ja gesagt, entweder oder. Wir könnten aber auch sagen, zweierlei Wege. Zwei Wege. Eine geht nach oben, der andere in das Verderben. Und da werden wir doch an das berühmte Bild erinnert, der schmale und der breite Weg. Dieses berühmte Bild kennen viele von uns. Es ist heute noch aktuell, wird immer aktuell bleiben. Aber nun, viele Wege gibt es auf dieser Welt. hast etwas abgekürzt. Den Schluss tun wir sonst immer wiederholen.
Ich darf so viel mal wiederholen.
Ja, gut. Wenn wir es bewusst machen, dann ist gut. Wir haben ja gesagt, dass wir heute Abend über Johann Albrecht Bingel etwas hören wollen. Zunächst einmal singen wir von ihm ein Lied. Das sehen wir hier. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Er heiße der Seinigen Sonne und Schild. Das finden wir also nicht im grünen Liederbuch. Das finden wir auch nicht in dem blauen Liederbuch hier vom Hause. So habe ich es also kopiert vom Gesangbuch. Meines Wissens ist dieses Lied so entstanden. Eine seiner Töchter, der hat 6 Kinder, hatte eine unglückliche Liebe. Eine Verlobung musste aufgelöst werden. Und dann hat er dieses Lied ihr gegeben und gedichtet. Das ist doch fein, wenn man so einen Vater hat. Gott lebet. Ja, wirst du uns mal vorspielen. Manche Begriffe, die uns nicht so geläufig sind, zum Beispiel in der ersten Strophe, Bruder Straub hat mich gerade hingewiesen, aber es ist original. Sobald ich, so oft ich sein Regen, nicht Regen, Regen vermerke. Bitte? Ja, ja, das, deshalb sage ich es nämlich, weil es noch mehr gedacht. Nicht sein Reden, sein Regen, sondern auch nicht sein Reden, sondern sein Regen, der Heilige Geist, der wirkt, er gibt Impulse. Er regt sich in mir, gell? Er bewegt sich in mir, er bewegt etwas. Das ist jetzt mal, was sagen so. Beten noch.
So, jetzt freuen wir natürlich uns, mal etwas zu hören über Johann Albrecht Bengel. Es gibt ja das Bengelhaus, das ist das Einzige, was ich sicher weiß, dass das etwas mit Johann Albrecht Bengel zu tun hat. Und ich denke, es gehört fast ein bisschen zur Allgemeinbildung der Evangelikalen, dass man weiß, wer dieser Mann ist, was er so gemacht hat und wie er so gedacht hat. Da freuen wir uns.
Wo ist das Bengelhaus? Das ist schon eine interessante Frage.
So, jetzt wollen wir noch danken. Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass wir wissen, dass es so viele Männer gegeben hat und Frauen gegeben hat, die wirklich ihr Leben ganz in die Waagschale geworfen haben. Und so auch dieser Mann, über den wir heute Abend nachdenken. Und immer wieder, Herr, ist es unsere Sehnsucht, unser Wunsch, dass du auch unsere Bejahren, also dass unsere Bejahrtheit, dass du das auch einfach sehen möchtest und dass du uns trotz unseres Alters einfach noch gebrauchen möchtest. Das ist unser Wunsch, unsere Sehnsucht. Bitte dich, Herr, dass du auch zu uns jetzt redest, konkret. Dass wenn wir dieses Vorbild auf uns wirken lassen, dass das einfach seinen Ausfluss hat, auch in unser Leben hinein. Immer wieder, Herr, wollen wir dich darum bitten, dass dies geschieht. Und so segne jetzt diese Stunde. Amen.
Amen. Wo ist das Bengelhaus, wurde eben gefragt. Ja, in Tübingen, Derendingen. Also im Herzen von Württemberg. Da werden die württembergischen Theologen geschult. Und ein ganz Prominenter, der sehr eng mit der Langensteinbacher Höhe verbunden ist, nämlich Bruder Schäfer, ist ein Bengel, haben Sie auch noch nicht gewusst. Er ist dort ausgebildet worden, im Bengelhaus in Tübingen. Als bitte?
Der Heilsschäfer.
Nein, der Andreas Schäfer. Der Andreas Schäfer, der jetzige Chef dieses Hauses, den wir ja Sonntag gehört haben und jeden Tag sehen fast, das ist ein Bengel, also wie man so zu sagen pflegt. Ja, ja. Und die Bibel sagt, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an, und wer weiß, wie es weitergeht? Und folget ihrem Glauben nach. Das ist also der biblische Befund, weshalb wir heute Abend nun zusammenkommen, um uns dieses Lebensbild anzuschauen. Er hat ja ein Jubiläum in diesem Jahr, wer weiß zufällig, wann und welches Jubiläum wir feiern. 250 Jahre, seitdem er gestorben ist, ja, und das war am 2. November 1752, am 2. November. Es ist durchaus im Rahmen unserer Freizeit, wenn wir uns immer wieder erinnern lassen an Männer und Frauen, die eine besondere Bedeutung hatten im Reiche Gottes. Ich darf an Philipp Friedrich Hiller erinnern. Durch seine zahlreichen Lieder hat er eine leuchtende Spur hinterlassen im Leben der Gemeinde Jesu. Was ist eines seiner allerwichtigsten Lieder? Ein wenig Hymnologie schadet uns eigentlich nicht. Ja, mir ist Erbarmung widerfahren und Jesus Christus herrscht als König. Ja, und dieser Hiller war ein Schüler von Bengel. hat also sehr viel zu tun mit Bengel, und Hiller hat in musikalischer, poetischer Weise das Gedankengut von Bengel weitergegeben, und davon lehnen wir. Hiller hat wie viele Lieder gedichtet etwa? Etwa 1000 Lieder, gut 1000. War also ein überaus fruchtbarer Mann, und sein ganz besonders wichtiges Werk, als wir vor ein paar Jahren drüber gesprochen haben, wurde es auch gekauft von manchen, ist welches Kästchen? Ja, das Liederkästchen. Ein sehr oft benutztes Andachtsbuch. Ein sehr gesegnetes Buch. Wir haben auch über Spörtchen schon gesprochen und über Zinzendorf und so weiter. Und nun ist also dieses Mal Johann Albrecht Bengel dran. Bengel hat für mich persönlich eine zweifache oder dreifache Bedeutung. Erstens, er war der Vater des württembergischen Pietismus, der bedeutendste Vertreter der gelehrten pietistischen Theologie. Ich sage bewusst der gelehrten pietistischen Theologie. Und wir haben im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen ein lebendiges Denkmal. Das ist wohl das schönste Denkmal, das wir kennen von Bengel. Nicht umsonst wurde am Christustag in diesem Jahr, am 30. Mai, auf dem Killesberg sehr Bengels gedacht. Prälat Schäffbuch hat einen sehr guten Vortrag über ihn gehalten. Und wenn wir Zeit haben, können wir mal ein paar markante Sätze nachher hören von diesem Vortrag von Prälat Schäffbuch. Zweitens, es gibt eine ganz persönliche Beziehung von mir zu Bengel. Mein Geburtsort ist ja ein ganz kleines Dörfle, fast hätte ich gesagt Nest, ein kleines Dorf, Bürg genannt, bei Winnenden. Und Winnenden ist der Geburtsort von Bengel. Heute gehört Bürg zu Winnenden, also gehören wir auch zu dieser Stadt von Bengel. In der Stadthalle, in dem Albrecht-Bengel-Haus, dort in Winnenden, durfte ich vor etwa 60 Jahren das erste Mal öffentlich Klavier spielen. Das hat darum eine ganz besondere persönliche Beziehung. Dazu kommt drittens, dass die Theologie von Bengel, die Entstehung von Korntal, dieser Stadt, in der wir jetzt wohnen, stark beeinflusst hat. Bengel hatte eine intensive Naherwartung des Reiches Gottes. Und weil er da so gewisse Prophezeiungen weitergegeben hat und den württembergischen Pietisten weiter vermittelt hat, haben sich viele zu Beginn des 19. Jahrhunderts Tausende und Abertausende von Christen, von überzeugten Christen aus Württemberg bewegen lassen, dem Ruf von Katharina der Große nach Russland zu folgen und nach Russland auszuwandern. Wenn ich mich nicht irre, sind in einem Jahr etwa 70.000 ausgewandert. Und das hat den württembergischen König mit großer Sorge erfüllt. Und das hat er mit Unmut gesehen. Und Notar Hoffmann aus Leonberg hat das auch mit großer Sorge beobachtet. Die besten Bürger waren öfters auch wohlhabende Bürger von Württemberg, wurden dadurch vom Lande weggezogen. Das hat großer Schade bedeutet für Württemberg. Und so hat Notar Hoffmann die Idee gehabt, wir müssten eigentlich eine staatskirchenfreie, also eine freie Gemeinde auf württembergischem Boden gründen, so ähnlich wie welcher Ort, den ja die Leute von Zinzendorf gegründet haben, Herrenhut in Norddeutschland und eben Schwarzwald. Königsfeld, ja, das war sozusagen ein Vorbild. So ähnlich wie in Königsfeld sollten wir es auch machen. Und so hat er nun immer wieder an den König von Württemberg Eingaben geschrieben. Wissen Sie, wie viele Eingaben er machen musste, bis er endlich zum Ziel kam? Und da ist Geduld dran. 17 Eingaben. So oft hat er es immer wieder probiert, musste immer wieder seine Eingabe verändern, immer wieder neu schreiben, bis dem württembergischen König es ging wie beim Gleichnis von der Witwe, gell, die also so penetrant war. Wir lesen ja in Lukas 18 davon. Er hat dann die Sache genehmigt und so wurde es möglich, dass in Korntal, das näher will ich jetzt nicht erzählen, eine staatskirchenfreie Gemeinde, die Brüdergemeinde, gegründet wurde im Jahre 1819. Der erste Vorstand sollte eigentlich Philipp Matthäus Hahn sein, aber der ist dann gestorben. Da wurde es ein anderer Pfarrer. Die Quellen, die ich benutzt habe für das, was ich jetzt weiter sagen, sind folgende: Väter des Glaubens von Friedrich Haus. Das ist ein sehr interessantes Buch. Wir hätten so gerne hier auf den Büchertisch gelegt, aber der Henser Verlag hat gesagt, es ist vergriffen. Und dann das zweite, Johann Albrecht Bengel, der Klosterpräzeptor von Denkendorf, von Karl Herrmann, ein sehr wichtiges Buch. Und dann noch ein Aufsatz von einem Rektor. Ich möchte 5 Situationen herausgreifen aus seinem Leben und kurz beleuchten. Erstens, Bengels Zeit und seine Heimat. Zweitens, die Lebensstationen von Bengel. Drittens, die Bücher und Schüler von Bengel. Viertens, und das ist besonders interessant, die prophetische Schau von Bengel. Und fünftens, Bengels Bedeutung für die Gemeinde Jesu bis zu dieser Stunde. Also das erste, seine Heimat, seine Vorfahren, seine Zeit. Wie schon erwähnt, er wurde in dem kleinen Städtchen Winnenden, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, geboren. Ich bin so froh, dass ich eine liebe Schwester hier von mir habe, die ist auch von Winnenden. Ja. Dort war sein Vater Albrecht Bengel auch Klosterpräzeptor gewesen, nämlich in Bebenhausen in Tübingen. Das Kloster dort in Bebenhausen ist bis heute gut erhalten. Und er wurde dann im Jahre 1681 Helfer im Pfarrdienst der Stadtkirche zu Winnenden. Helfer, das war so eine Art Diakon. Und als Präzeptor war er eigentlich Lehrer und Erzieher. Wie sein berühmter Sohn Johann Albrecht war er die meiste Zeit seines Lebens Präzeptor, also Lehrer und Erzieher. Die Zeiten damals waren sehr unruhig. Das Land hatte sich erst allmählich von den Schrecken des 30-jährigen Krieges langsam erholt, doch nun bahnte sich ein neues an. Erstens eine Wende in der Geistesgeschichte Deutschlands und zweitens eine Bedrohung des Landes durch die wilden Husareneinfälle von Frankreich, die viel, viel Leid über das Land brachten. Als er 6 Jahre alt war, verlor er schon seinen Vater, der den vielen Kranken seiner Gemeinde unermüdlich diente. Es war damals eine Seuche und mit 42 Jahren starb der Vater schon. Die Mutter musste nun das Haus räumen, dieses Helfershaus, und der Nachfolger seines Vaters wurde sehr bald auch vom selben Fieber weggerafft. Der war erst 32 Jahre alt. Nur dass wir sehen, wie die Zeiten damals waren. Bengel, Johann Albrecht, musste nun sein Elternhaus verlassen. Er bekam einen Pflegevater, Wendelin Spindler. Die Mutter entschloss sich, der Not gehorchend, ihren jüngsten Sohn, eben den Johann Albrecht, diesem Spindler als Zögling, nach Marbach mitzugeben. Doch, dann ging es nochmal anders. Die Mordbanden aus Frankreich überfielen das arme Land. Die Spuren dieser Raubzüge sind übrigens heute auch noch in Langensteinbach zu finden. Nämlich wo? Haben Sie wahrscheinlich zum Teil alle schon gesehen. in diesem Kirchlein St. Barbara da oben. Das ist doch eine zerstörte Kirche. Und das wurde auch bei diesen Franzoseneinfällen zerstört, St. Barbara, ganz gleich da drüben. Im Jahre 1693 drangen also diese französischen Mordbrenner ins Land. Sie plünderten Marbach aus, steckten es ins Brand. Kurz darauf besetzten sie Winden und zündeten 240 Häuser an. Auch das neu gebaute Haus von der Witwe Bengel. Bengel selber schrieb, im ermeldeten Jahr 1693 war in dem französischen Kriege unter anderen württembergischen Städten auch Winnenden und daselbst seiner Mutter als eine Witwen kaum erkauftes Haus samt seines Vaters Bibliothek in Asche geleget, welches letztere er deswegen als eine göttliche Wohltat erachtet hat, weil er sonsten nach seiner natürlichen, feurigen Lernbegierde sich vor der Zeit zerstreuen und das viele dem Gründlichen vorziehen mögen. Das ist Bengeldeutsch. Haben wir es verstanden? Also wir sehen, Bengel erkannte, und das ist eigentlich höchst erstaunlich, er erkannte schon früh, dass er in allem sich in der Hand einer zielsicheren und gnädigen göttlichen Führung wusste. Und dass auch das sein Haus und die Bibliothek und alles in Asche sank, Gottes Güte war, die das so gelenkt hat. Er wusste, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nun das zweite, die Lebensstation. Als die Franzosen dann auch Marbach überfielen, waren Flucht, Einäscherung der Stadt und dann Heimkehr unter Tränen die Folgen. Die Marbacher Schutzwacht wurde von den Franzosen niedergemacht. Wehrlose, Alte und Kranke wurden umgebracht. Die Flüchtlinge waren in die nahegelegenen Dörfer geflohen. Sie kehrten aber 2,5 Wochen später in die zerstörte Stadt Marbach zurück. 400 Häuser waren eingeäschert und der finanzielle Schaden war riesengroß. Spindler, also der Pflegevater und der kleine Johann Albrecht, zogen zunächst in das Armenhaus. Bengel verzagte aber in aller Not und in allem Elend nicht, er bekennt. Meine Jugend war ein Meer des Erbarmens, so viel Gnade, dass 100 alte Adam darin hätten ersäuft werden mögen. Das sage ich nicht zu meinem Ruhm, sondern zur Demütigung. Dort in Marbach hatte er auch ein Schlüsselerlebnis. Obwohl er sich wie ein Mauerblümchen vorkam, erlebte er, wie das Wort Gottes ihn tröstete. Und zwar an der Kirchenwand in Marbach stand: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das war für ihn ganz entscheidend. Ein Wort in der Kirchenwand. Weiter ging es dann nach Schondorf, als er 9 Jahre alt war. Er kam in die Lateinschule, er war hochbegabt. Aber doch, wie es bei dem Abraham war, so war es auch bei seinem Pflegevater Spindler. Er zog immer wieder weiter, mit ihm der kleine Johann Albrecht. Mit 12 Jahren ging er nach Stuttgart mit seinem Pflegevater und dort erlebte er auch die Jahrhundertwende 1700 und dort besuchte er das berühmte Eberhard-Ludwig-Gymnasium. Aber auch die Stuttgarter Zeit ging bald zu Ende. Die Mutter war in Maulbronn eine zweite Ehe eingegangen mit dem dortigen Klosterverwalter. Somit wäre seine neue Heimat Maulbronn eigentlich geworden. Aber wiederum nichts. Zum Leidwesen der liebenden Mutter kam er in den nächsten Jahren nach Tübingen. Wegen seiner hervorragenden Leistungen durfte er schon mit 16 Jahren in Tübingen das Theologiestudium aufnehmen. Und so war er nun 10 Jahre in Tübingen. Darum das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen heute. Dort als Student der Theologie sammelte er auch Studenten zu einem Kreis, um sich gegen den schon damals herrschenden Rationalismus zu wappnen. Das war gleichsam ein Vorläufer des heutigen Bengelhauses. Das ist ja der Sinn vom heutigen Bengelhaus. Schutz zu sein gegen den Liberalismus, Rationalismus. Von Tübingen führte ihn dann sein Weg zurück wieder nach Stuttgart. Und am 27. November 1708 verkündigte er dort in der Stiftskirche nach 1. Thessalonicher 4, 14 den Auferstandenen. Es war dies ein besonderes Erlebnis für den 21-Jährigen, denn er stand auf der Kanzel seines großen Ahnherr Johannes Brenz. Er gehörte zu seinen Ahnen. Johannes Brenz war ja einer der großen Reformatoren von Württemberg. Nun war er 1711 bis 1713 Vikar dort an der Stuttgarter berühmten Hauptkirche, an der Stiftskirche. Zu den Hörern gehörte unter anderem Herzog Eberhard Ludwig mit seiner Mätresse Grevenitz. Er hatte viele Predigten zu halten, Seelsorge an zum Tode Verurteilten zu üben. Er hatte in der Seelsorge, man muss bedenken, er war noch ein ganz junger Mann, den 77-jährigen Herzog Anton Ulrich, der unbedingt zur katholischen Kirche übertreten wollte. Und warum? Weil er fürchtete, als Evangelischer könne er nicht in den Himmel kommen. Bengel aber hatte ihn in der Seelsorge und er brachte ihn zurecht. Es gelang ihn auf Jesus, den alleinigen Retter, der allein Sünden vergeben kann, aufmerksam zu machen. Und der Herzog hat's kapiert. Schließlich führte Gott Bengel nach Klein-Jerusalem in Württemberg. Was ist das wohl? Das ist die Klosterschule in Denkendorf gewesen. Und dort in Denkendorf wirkte er als Klosterpräzeptor, als Lehrer, die wichtigsten Jahre seines Lebens, vom 26. bis zum 44. Lebensjahr. Denkendorf, wo ist denn das? Circa 20 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Eigentlich ein vergessener Winkel am Rande der Filtern, doch ein von Gott auserwählter Ort. Die Klosterschule, die Kirche ist bis heute noch in Denkendorf. Obwohl er in der Folgezeit manchen verlockenden Ruf erhielt, hatte er nie die Freiheit, Denkendorf zu verlassen. So war er 28 Jahre, die besten Jahre seines Lebens, an diesem unscheinbaren Ort. Er wusste sich von Gott als Erzieher und Schriftforscher berufen. Es war so, wie wir, war das gestern, gehört haben, du stehst an dem Platz, an den dich Gott gestellt. Und an diesem Platz wollte er ausharren. Sein Haupterziehungsmittel, er war ja Lehrer, war das Wort Gottes. Und er schreibt, man schaffe den Kindern eine reiche Gelegenheit zum Wort Gottes, ob etwas davon sich eindrücken möchte. Und jeden Samstagabend schloss er das Abendgebet mit dem Ruf Colligite Animas. Also mit anderen Worten, sammelt die Seelen. Er mahnte, dass man die Kinder morgens und abends zum Gebet anhalten soll, indem man ihnen entweder vorbetet, dass sie etwa ein Muster eines wahren Gebets davon nehme, oder sie selbst auch je zuweilen beten lässt. Als dann im Jahre 1740 die Prälatur von Herbrechtingen zwischen Ulm und Heidenheim frei wurde, forderte ihn die Behörde auf, sich dort zu melden. Und so zog er im Frühjahr 1741 in Herbrechtingen ein. Nun war er nicht mehr Lehrer, sondern Prediger. Sein Grundsatz war: Ein Prediger soll den Weg zur Seligkeit deutlich vortragen. Die Arbeit als Prediger unterstützte er durch viele Hausbesuche, und seine Gemeinde bezeugte: Solche Predigten haben wir noch nie gehört. Viele wurden erfasst und wünschten, noch mehr zu hören. Für diese hielt er nun regelmäßige Erbauungsstunden. So haben wir hier die Vorläufer der heutigen Gemeinschaftsstunden. Vater der Gemeinschaftsbewegung. Im Jahre 1749 wurde er in Stuttgart in das Konsistorium berufen, damit im Zusammenhang in die Prälatur von Alpersbach im Schwarzwald. So kam er nach Alpersbach, dort war er nicht mehr lange. Nach seinem 65. Geburtstag am 24. Juni 1600 sowieso fing er an zu kränkeln. Die Zeit seines Lebens war ja eher oft krank gewesen. Und am Morgen des 2. November 1752, nach dem Empfang des heiligen Mahles, nahm ihn sein Herr zu sich. Das war jetzt ganz kurz sein Leben. Nun das Dritte: Seine Bücher und seine Schüler. Er war in erster Linie ein überaus fleißiger Autor und Schriftforscher. Man zählt ohne die oft stark verbesserten Schriften, also zweite und dritte Auflage zu rechnen, 30 verschiedene Schriften, die er rausbrachte. Und die wichtigsten Schriften waren sicher die Bibelübersetzungen und Bibelkommentare. Bis heute haben wir den gründlichen Arbeiten an der Schrift, dem Bengel, zu verdanken. Über 30 Handschriften der alten Urtexte beschaffte er sich mühsam. Er arbeitete sie durch und verglich ihre Lesarten. Dabei hatte er den Grundsatz, der schwierigeren Lesart den Vorzug zu geben. Und aus dieser Arbeit entstand schon im Jahre 1734 der Apparatus Criticus. Das Lesen, also manche meinen deshalb ableiten zu können, er wäre ein Bibelkritiker gewesen, aber durchaus nicht. Er war einer, der eben ganz tief sich hinein versenkte in den Bibeltext. Das Lesen des Gotteswortes machte er zur Grundlage überhaupt der Bildung. Und jetzt hören wir und staunen. Er las mit seinen Zöglingen alle 2 Jahre das Neue Testament griechisch durch. Haben wir es gehört? Alle 2 Jahre das Neue Testament griechisch durchgelesen. Und aus dieser gründlichen Versenkung in den Bibeltext erwuchs sein wohl berühmtestes Werk Gnomon, zu Deutsch Fingerzeig. Mehr als 20 Jahre hat er daran gearbeitet. Ich habe in der Bibliothek in Korntal von der Akademie mir dieses Werk zeigen lassen. Ich hätte es gern mitgebracht, aber man hat mir es nicht gegeben. So kostbar. Er wollte hier Fingerzeige geben für das tiefere Erfassen der Schrift. Dieses Werk ist lateinisch verfasst, doch später gab es natürlich auch eine deutsche Übersetzung. Und die württembergischen Stundenhelder schöpften aus diesem Werk viel Weisheit und Bibelkenntnis. Sein Grundsatz war: schließe dich ganz an den Text an. Versenke den Text ganz in dich. Wiederhole: schließe dich ganz an den Text an. Versenke den Text ganz in dich. Und er sagte über dieses Werk, Nomon, ich hoffe, es soll der Geschmack an der Heiligen Schrift unter der guten Hand Gottes erfrischt werden. Er sagte auch, je reicher die Christen in der Salbung werden, umso tüchtiger werden sie zum rechten Gebrauch der Schrift. Er hatte den Grundsatz, sich immer mehr vor der Wahrheit Gottes zu demütigen, dem erkannten Gotteswillen Gehorsam zu leisten, fleißig Gott um Beistand anzurufen, um in der Erkenntnis zu wachsen. Sein weiteres Werk ist die Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Urtext und mit Anmerkungen versehen. Dieses Werk ist 1774 neu im Henser Verlag erschienen. Ich habe hier, ich war ja damals noch lange im Henser Verlag, eine Kostprobe von seiner Arbeit aus Offenbarung 22, Vers 17. Ist also von ihm neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Ich bin nicht sicher, ob es noch erhältlich ist. Vers 17, Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut, Klammer auf, die, Klammer zu, spricht, komm. Und wer hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme Lebenswasser umsonst. Und nun sein ganz knapper Kommentar. Komm, dies ist das Vornehmste, dass du mit gutem Grund und mit Freuden das Ich komme hören und komm dagegen sagen könnest. Kannst du es noch nicht, so lerne es. Wer hört, wie der Geist und die Braut sagt, komm. Für uns nicht so geläufig, dieses Deutsch, aber sehr, sehr tief. Ich wiederhole darum diesen Kommentar. Komm, dies ist das Vornehmste, dass du mit gutem Grund und mit Freuden das Ich komme hören und komm dagegen sagen könnest. Kannst du es noch nicht, so lerne es. Wer hört, wie der Geist und die Braut sagt, komm. Also wunderbar evangelistisch, war ganz präzis und ganz knapp. Im Oberkirchenrat Stuttgart, dort wo die Synode ihre Tagungen hat, ihre Konferenzen, finden wir ganz wenig, aber ein Bild von Bengel haben wir. Und dort steht der Satz, wenn die Kirche gesund ist, so glänzt die Schrift. Wenn die Kirche kränkelt, so liegt die Schrift danieder. Genau übersetzt müssen wir sagen, wenn die Kirche modert, so liegt die Schrift danieder. Haben wir hier irgendwo ein Freni? Dieses Lateinische. Für alle, die sich dafür interessieren, das ist also ein Originalausdruck aus dem. Hier haben wir dieses Quando virgit ecclesia. Noch ein bisschen höher, Freni. Ein bisschen rüber. Kannst du es mal anzeigen? Ja. So ein bisschen rüber. Danke. Quando vigit ecclesia scriptura splendet. Quando ecclesia equogat scriptura situm contrahit. Also, wenn die Kirche kränkelt, dann verwelkt die Schrift, dann vermodert die Schrift. Welch eine Weisheit. Wenn die Kirche modert, so liegt die Schrift danieder. Und dem Theologen Friedrich Reuß, früher auch ein Schüler von Bengel, schrieb er, Gott und sein Wort ist ohne Tadel. So viel die Welt sich daran auch ärgern mag, weise getrost den Zweifel ab, der auch mich einst so schrecklich gequält hat. Für Bengelschüler ein entscheidender Satz. Bis heute tobt ja der Kampf des Glaubens gegen den Unglauben, wo immer die Bibel in Frage gestellt wird, und die uralte Schlangenfrage ist bis heute noch da. Sollte Gott gesagt haben? Ja. Und dem setzt er entgegen. Gott und sein Wort ist ohne Tadel, merken wir uns diesen Satz, so viel die Welt sich daran auch ärgern mag. Weise getrost den Zweifel ab. Nun, zu seinen Büchern gehören natürlich auch seine Schüler. Noch ein paar Gedanken zu seinen Schülern schon erwähnt. Philipp Friedrich Hiller, dann gehört Pfarrer Flattig dazu, auch ein württembergisches Original. Prälat Oetinger, für manche auch ein Begriff, war auch ein Schüler von ihm. Philipp Matthäus Hahn. Hiller, wie schon erwähnt, der bekannte Liederdichter, war ja der Mann, der die Gedanken und die Theologie von Bengel in seinen Liedern dem Volk zugänglich gemacht hat. Ich möchte mal jetzt an das Lied erinnern: Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. In diesem Lied hat Hiller das zusammengefasst, was Bengel in seiner Zukunftsschau über das Kommen des Herrn der Gemeinde zu sagen hatte. Darum nun kurz ein vierter Gedanke, die prophetische Schau. Man hat ja immer wieder behauptet, Bengel hätte die Wiederkunft Jesu auf das Jahr 1836 berechnet. Und zu meiner Schande habe ich diese Märchen auch lange geglaubt. Aber das stimmt gar nicht, das hat er nicht getan. Sorgfältiges Suchen, Recherchieren beweist, dass das nicht so stimmt. Allerdings rechnete er viel, und er errechnete auch, dass die Zeit des Antichristen im Jahre 1836 ein Ende haben werde und dass dann das tausendjährige Reich beginnen würde. Es ist natürlich schon ähnlich, dieser Gedanke. Er war ein Mann der Hoffnung und wies in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass die Hauptsache die herrliche Zeit, und er meinte, damit das tausendjährige Reich vor uns liegen würde. Und so war er vor allen Dingen ein Forscher der Offenbarung. Er hat etwa 60 Predigten als Prälat in Herprechtingen über die Offenbarung gehalten. Es gab dann immer mehr Abschriften, oft fehlerhaft, die kursierten im Ländle. Und so hat er sich veranlasst gesehen, dieses Werk in Druck zu geben. Es war ihm sehr wichtig, die Hoffnung in einer schlimmen Zeit zu beleben durch das Warten auf die Aufrichtung des Reiches Gottes. Vieles, was Bengel in seinen Schriften zur Erklärung der Offenbarung voraussah, ist übrigens tatsächlich eingetroffen. Er schreibt: Die allgemeine Führung Gottes geht durch beständiges Warten des Zukünftigen. Die herrliche Zukunft Jesu ist das Ziel. Er weissagte, das müssen wir nun wirklich hören, er weissagte für die letzte Zeit das Überhandnehmen der Sünden gegen das sechste Gebot. Hat sich das erfüllt? Schrecklich, schrecklich. Er sagte im Jahre 1740 schon, man überlege, wann er das gesagt hat, 1740, dass das abendländische Kaisertum werde noch etwa 60 Jahre währen. Man achte darauf, ob nicht dann der König von Frankreich Kaiser werde. Hat sich das erfüllt?
Ja.
Fast ganz genau so. Als er schon längst tot war, muss man sagen. Er sagte weiter: Von Büchern werden allerlei Erzählungen, ob sie nun wahr oder erdichtet sind, am meisten gelesen werden. Also, was wird gelesen? Erzählungen werden gelesen. Das Geistliche müsse dann auf ergötzliche Weise dargestellt werden, dass man sich an einem Vortrag ergötzen könne, ohne sein Herz zu bessern. Ganz genau so, wie es heute ist. Ich bin ja lange im Hänsel-Verlag gewesen und weiß, was bestellt, was verlangt wird. Erzählungen auf ergötzliche Weise dargestellt. Wir leben heute in einer Spaß- und Erlebnisgesellschaft und ganz genau das hat er vorausgesagt. Wir können nur staunen, wenn wir bedenken, wie sich alles erfüllt hat. Bengel erzitterte in seinem Ahnungsvermögen unter der Vorahnung der Emanzipation des Menschengeistes vom Wort Gottes zur antichristlichen Freigeisterei. Dies erfüllte sich ja, wie wir wissen, sehr stark in der Französischen Revolution, in den marxistischen und anderen Umstürzen unserer Zeit. Seine Schriften sind nach wie vor eine reiche Fundgrube seelsorgerlicher Weisheit. Ich möchte Sie nicht zu lange quälen, aber ein klein bisschen möchte ich doch hier als Kostprobe weitergeben aus seinen Schriften. Das ist nun wirklich eine Goldgrube. Es ist nur ein einziges Stück, worüber ein Mensch sich zu betrüben hat, nämlich die Sünde. Über was man sich sonst betrübt, ist nicht der Mühe wert. Haben wir das gehört? Das habe ich mir sehr gemerkt. Über was man sich sonst betrübt, ist nicht der Mühe wert. Das kann jeder sagen, was damit gemeint ist. Je mehr sich einer in seine eigenen Gedanken vertieft, desto länger entfernt er sich von dem Ebenbild Gottes, das in Licht und Heiterkeit besteht. Man muss sich je länger, je mehr vor seinem eigenen Herzen und geschäftigen Temperament und seiner Fantasie hüten und sich allein an das Wort halten. Mein ganzes Christentum besteht darin, dass ich meines Herrn Jesu Eigentum bin und dass ich eben dies allein für meinen eigenen Ruhm und für meine Seligkeit halte. Ja, und viele andere weise Dinge, die wir in seinen Schriften finden. Ich habe hier, wie gesagt, die Kassette von dem Festvortrag von Prälat Schiffbuch. Ist nachher noch singen, oder? Ja, gut. Also wer will, kann das irgendwann einmal sich anhören. Sehr interessant, sehr guter Vortrag. Nun, das Letzte. Welche Bedeutung hat Bengel heute, 250 Jahre nach seinem Tod? Erstens. Bengel wies darauf hin, dass die Christen der Endzeit sich auf eine Zeit der größten Gefährdung einzustellen hätten. Er nennt folgende Gefährdung. Die Spötterei nimmt überhand, Gräuel und Laster werden ohne Scheu getrieben, bald wird man abkommen von der Unterscheidung, was ehrlich und was schändlich ist. In kläglicher Verachtung kommt die Heilige Schrift. Die evangelische Kirche ist nicht so geraden, wie Luther es gewünscht hat. Jeder tut, was er will. Die ganze Religion wird darauf gesetzt, dass man nur noch einen Schöpfer, einen Meister aller Dinge anerkennt. Dabei kann man rasch eins werden mit Türken, Juden und Heiden. Es fehlt nicht viel, dass der gleichgültige Christ, Jude und der Türke eine Glaubensbrüderschaft machen. Nicht? Ganz genau, wie es heute ist. Hagener. Zweitens, Bengel wollte Glaubensimpulse stärken. Das Gesundmachende soll gefördert werden. Und damit ist er mitten im Herzen der Langsteinbacher Höhe, nicht? Das ist unser Auftrag. Das Gesundmachende, das Wort soll gefördert werden. Und drittens, Bengel wollte zuerst und zuletzt die Herrlichkeit und Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift ins rechte Licht stellen. Prälat Rolf Schiffbuch schloss seinen Vortrag auf dem Killesberg so. Vor 50 Jahren hat Landesbischof Dr. Martin Haug seinen Bengel-Festvortrag abgeschlossen mit den Worten: Lasst uns Gott dankbar preisen für den Brunnenmacher, den er uns in Bengel geschenkt hat. Und vor allem für den Brunnen selbst, für unsere Bibel, Diese Quelle hat immer noch Wassers die Fülle. Und damit möchte ich auch hier abschließen. Gottes Wort hat Wassers die Fülle. Die Quelle ist nicht erschöpft. Und das Lied, das wir jetzt noch haben, wir können ja vielleicht noch eine Strophe oder zwei singen. Du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Weist darauf hin. Das ist ein Gesangbuch. Achso, das hast du.
Die Melodie ist an sich bekannt, ne?
Ja, ja.
Ja, das ist interessant. Habe ich nicht gewusst, dass der Mann so prophetisch auch begabt war. Herr, du hast deine Worte auch immer wieder gebeten. Man soll daran denken, dass wir Menschen brauchen, die in die Ernte gehen. Und das war so ein Mann, der wirklich hineingegangen ist und geprägt hat. Und du weißt, dass wir auch Sehnsucht haben, dass es heute solche Männer und Frauen gibt, die prägend in diese Welt, die im Argen liegt, hineinwirken. Wir wollen dir danken, Herr, für diesen Menschen. Ich denke, dass es ganz anders aussehen würde in Deutschland, wenn dieser Mann nicht gelebt hätte. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du auch jetzt uns begleitest, dass du diese Tage, die wir jetzt noch haben, segnest an uns, dass du uns einfach eine Offenheit gibst füreinander, ein offenes Herz und ein Gespür füreinander. Und jetzt segne auch diejenigen, die hier noch singen, segne die anderen, die still auf ihre Zimmer gehen, segne die, die das Bedürfnis haben, noch miteinander zu reden. Wir geben dir diesen Tag zurück. Amen.
Amen.